Willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager.
Herzlich willkommen beim Care in Action Podcast, dem Podcast von Care Österreich. Ich freue mich heute ganz besonders, dass ich den stellvertretenden Leiter der EU-Kommission in Wien heute bei mir zu Gast habe, Herr Dr. Wolfgang Bogensberger. Ganz herzliches Willkommen bei uns bei Care.
Vielen Dank, dass ich bei Ihnen sein darf heute.
Wie immer stelle ich unseren Gast ganz kurz vor. Wolfgang Bogensberger ist promovierter Jurist und Philosoph. Er hat im Laufe seiner Karriere interessante juristische Funktionen und Ämter ausgeübt. 1989 wurde er in Wien zum Richter ernannt und hat danach im Justizministerium gearbeitet. Von 92 bis 1994 war er Richter am Jugendgerichtshof in Wien und bis 2010 hat er als Sektionschef im Justizministerium gewirkt. Bereits seit 1996 verlagerte er jedoch sein berufliches Wirken in Richtung der Institutionen der Europäischen Union. Bis 2016 hat Wolfgang Bogensberger in unterschiedlichen juristischen Funktionen für die Europäische Kommission in Brüssel gearbeitet, bis er dann schließlich 2017 wieder nach Wien zurückkehrte, wo er seither stellvertretender Leiter der Vertretung der Europäischen Kommission ist. Darüber hinaus ist er auch als Lektor an der Sigmund Freud Universität in Wien tätig. Nochmal herzlich willkommen. Care Österreich und Care ist stolz drauf, dass wir der größte Partner in Österreich der Europäischen Union sind. Bevor wir darüber sprechen, würde ich aber gern mit einer ganz offenen Frage anfangen. Wie ist denn die Beziehung des allgemeinen Österreich zur Europäischen Union? Wie würden Sie denn das in Ihrer Funktion gerade jetzt einschätzen?
Ja, sehr geehrte Frau Barstorff, diese Beziehung ist eine Beziehung, die immer wieder Entwicklungen unterworfen ist. Wir erinnern uns im Jahr 1994, wie die Volksabstimmung war, ob Österreich zur Europäischen Union beitreten sollte, haben sich 2/3 der Bevölkerung dafür ausgesprochen. Das war für damals eine überraschend hohe Zustimmungsquote und das hat sich im Laufe der Zeit immer wieder in die eine oder andere Richtung entwickelt. Es ist ein bisschen eine Besonderheit, würde ich sagen, im österreichischen Zugang zu bestimmten Themen. Also wenn Sie das mit Wien zum Beispiel vergleichen, Wien wird ja irgendwie die Welthauptstadt des Raunzens bezeichnet. Wenn Sie mit Wienerinnen und Wienern auf der Straße reden, dann gibt es immer wieder da oder dort was zu mäkeln. Aber das ist vielleicht gar nicht so sehr eine massive, fundamentale Kritik an der Stadt, sondern es ist fast irgendwie so ein Zeichen der Wertschätzung und des Liebhabens einer Stadt. Wien ist ja die lebenswerteste Stadt, das wissen natürlich die Wienerinnen und Wiener und vielleicht gerade deswegen, weil sie ihre Stadt so lieben, nehmen sie sich auch da oder dort mehr Freiheiten heraus, um sie auch zu kritisieren und ein bisschen ähnlich sehe ich das auch im Verhältnis zur Europäischen Union. Also wenn Sie so Umfragen anschauen, dann ist die Zustimmungsrate, ist das gut, sind Sie für die Europäische Union? Das ist immer so zwischen 3 bis 4 Menschen von 10, wo Sie uneingeschränkt ein Ja bekommen. Was zunächst einmal recht eine niedrige Zuspruchsrate signalisiert. Wenn Sie aber dann zusätzlich noch die Frage stellen, soll Österreich aus der Europäischen Union austreten, dann sagen 8 von 10, nein, kommt überhaupt nicht in Frage. Also in diesem Setting ist ein bisschen so das, was wir durch Umfragen an Zustimmungen erfahren. Und dann ist natürlich immer so eine gewisse Konjunktur erkennbar. Also wir sehen, dass zum Beispiel aufgrund von jüngsten Umfragen, die auch schon Erfahrungen aus der Pandemie berücksichtigt, dass da 4 bis 5 von 10 Österreicherinnen und Österreichern die Mitgliedschaft an der Europäischen Union von Vorteil einstufen, während 2 von 10 das eher als Nachteil einstufen. Der Rest ist unentschlossen in der Haltung. Daraus erkennt man schon, dass in bestimmten herausfordernden Situationen die Menschen sehr genau beobachten, was wird passiert, was sind die Vor- und Nachteile bestimmter Entscheidungsstrukturen. In der Pandemie war es relativ klar und für viele sehr schnell deutlich, dass ein Land wie Österreich natürlich nicht imstande gewesen wäre, einen Impfstoff zu entwickeln, nicht imstande gewesen wäre, da entsprechend die Impfstoffproduktion auch in kurzer Zeit auf die Beine zu stellen. Da war es sehr klar, dass da die Europäische Union einen erkennbaren Vorteil hat und dass da in vielen Bereichen für die Bevölkerung da auch eine positive Bewertung damit verbunden war. Jetzt bei der Ukraine sehen wir Ähnliches wieder. Da ist es auch ganz offenkundig, dass eine bedrohliche Situation besteht und zwar gar nicht so weit weg von der österreichischen Grenze. Also Lemberg ist näher an Wien als der Bodensee.
Ja, deutlich.
Und da ist jetzt auch erkennbar, dass da schon ganz gut ist, wenn man in einer bestimmten Allianz ist, wo gemeinsames Handeln, gemeinsame Lösungen gesucht werden für sehr, sehr komplexe Fragestellungen. Und auch da sehen wir, dass die Bewertung innerhalb der Bevölkerung, was die Europäische Union betrifft, deutlich zunimmt. Ähnliches gilt für die Bereiche Klimaschutz, Nachhaltigkeit, und wir sehen auch zunehmend, dass im Zuge dieser Bewertung und Einschätzung der Position der Europäischen Union von den Menschen auch vielfach verlangt wird, Europa sollte eigentlich auf der Weltbühne eine größere, verantwortlichere Rolle einnehmen. Also nicht so sehr sich hinter den USA verstecken, wie das lange in der Vergangenheit war, sondern irgendwie auch sowas wie eine globale Verantwortlichkeit stärker zum Ausdruck bringen, heißt auch gemeinsame europäische Interessen in allen möglichen Weltforen zu vertreten.
Wünschen sich das eher Bürgerinnen und Bürger, die aus einem kleinen EU-Land kommen wie Österreich? Sieht es in Deutschland ähnlich aus, wenn da die Zivilgesellschaft befragt wird? Oder in Frankreich, in den großen Playern? Oder hat es damit gar nicht so viel zu tun?
Also wenn man den Anteil der Europäischen Union an der Weltbevölkerung sich ansieht, Europa hat einen Anteil an der Weltbevölkerung von 6%. 6% von 100. Das heißt, in Europa gibt es eigentlich keine großen Länder mehr. Es sind kleine Länder, alles kleine Länder, solche, die es wissen, dass sie klein sind und solche, die es nicht wissen. Aber im Weltmaßstab betrachtet sind alle Länder klein und da macht es eigentlich keinen Unterschied. Das ist Mitgliedstaaten wie Deutschland mindestens ebenso bewusst wie Frankreich, dass sie da eigentlich, wenn sie auf europäischer Ebene Gehör finden wollen, wenn sie den Anspruch haben, dass das, was wir uns hier in Europa vorstellen können, auch nicht nur gehört wird, sondern vielleicht auch berücksichtigt wird, dann ist nur ein gemeinsames europäisches Handeln einigermaßen aussichtsreich und nicht ein Handeln, das jetzt da aus deutscher oder französischer oder italienischer Perspektive in diese Diskussion eingebracht wird. Und das ist allen auch mittlerweile klar, entweder hat man die Chance mitzuspielen, dann nur dann, wenn man europäisch einig auftritt, oder man nimmt sich diese Chance und dann wird einem mitgespielt.
Das heißt, das nationalstaatliche Geplänkel, das es ja allerorts gibt, ist eher in die interne politische Diskussion einzuordnen. Und Sie sagen, das ist, finde ich, ein sehr beruhigender Satz für mich als Europäerin, dass durchaus alle wissen, wir können nur gemeinsam reüssieren, gerade wenn es dann an den globalen Zusammenhang, Markt und ans globale Geschehen geht. Und man nimmt sich, glaube ich, als Land schon ganz gern auch einmal selber wichtig. Ich glaube, das ist auch, wir haben eh schon einmal darüber gesprochen, dass alles, was nicht so wahnsinnig populär ist, dann auch gerne Brüssel zugeschoben wird. Aber im Grunde wäre es ja wichtig, dass die europäische Zivilbevölkerung auch versteht, gemeinsam können wir durchaus auch Gutes bewirken, nicht nur uns durchsetzen und nicht nur eine große Rolle spielen, sondern wirklich auch etwas Gutes bewirken. Ich komme ein bisschen zu den sogenannten europäischen Werten, die ja nicht nur so genannt sind, sondern die ja wirklich ein wichtiger Bestandteil auch der Gründung der Europäischen Union, der Gründungsväter und Mütter der Europäischen Union waren. Erodiert das oder lassen wir das erodieren, wenn es uns gerade ins Konzept passt? Oder würden Sie sagen, das ist in der Europäischen Union und in den Mitgliedstaaten durchaus, das ist so ähnlich wie mit, wie uns ist eh bewusst, dass wir als Europäer zusammenhalten müssen, ist uns dann auch mehr bewusst, als wir manchmal zugeben, wie wichtig es ist, die europäischen Werte auch zu schützen?
Also das sind mehrere Punkte in Ihrer Frage jetzt drinnen, wo ich vielleicht versuche, ein paar davon herauszugreifen. Also zunächst einmal halte ich das jetzt nicht nur für ein Geplänkel, wenn jetzt die Staaten ein bisschen stark auf ihre eigenen Bedürfnisse achten. Das ist ihre Aufgabe, dafür werden Regierungen, Parlamente auch gewählt. Das ist auch überhaupt kein Problem. Der europäische Zugang zu vielen Fragen ist eben ein offener, ist eben einer der Diskussion, wo eben durchaus unterschiedliche Ansichten aufeinanderprallen können, wo man durchaus auch streiten kann, Meinungsverschiedenheiten austragen kann. Das ist kein Nachteil. Das Wichtige ist allerdings, dass man dann gemeinsam sich zu einem Ergebnis durchringt. Das ist eben der Unterschied zu autokratischen Systemen. Da gibt es solche Diskurse nicht. Da sagt einer oder sagen ganz wenige, wo es lang geht und alle anderen haben sich dem zu beugen. Das ist gerade eben nicht der europäische Zugang.
Absolut.
Der Zugang ist aber schon so, wenn man sich dann diesen diskursiven Prozess beendet hat, dass man dann zu einer Lösung kommt, dass alle dann hinter dieser Lösung stehen sollen. Also dass intern zwar die unterschiedlichen Interessen durchaus artikuliert werden sollen, aber dann, wenn die Entscheidung getroffen ist, nach außen hin Einigkeit beim Auftritt ist. Das ist geradezu unabdingbar, um dann von der Außenperspektive als Ernstmitspieler betrachtet zu werden. Die Werte spielen dabei eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Ich würde sogar sagen, dass die Werte so etwas wie Bestandteil der europäischen DNA ist. Das ist ganz zentral dem europäischen Denken und Handeln zugrunde gelegt, dass wir eben auf einer Weltordnung uns stützen, die wertebasiert ist, die regelnbasiert ist, wo eben das die Entscheidungen durch die Macht des Rechts und nicht durch das Recht des Stärkeren getroffen werden. Das ist nicht nur für mich Juristen ein schönes Charakteristikum, sondern das ist, würde ich sagen, das zentrale Selbstverständnis der Europäischen Union, und das versuchen wir auch weltweit anzubieten. Damit kommt im Gefolge natürlich so etwas wie eine liberal-demokratische Verfasstheit, Achtung von Menschenrechte, Beteiligung der Menschen an Entscheidungsprozessen, Wahlen, Referenden, immer wieder Gelegenheit, sich durch Initiativen auch bemerkbar zu machen, staatliches Handeln nur auf Grundlage von Regeln, von Gesetzen. Dieses staatliche Handeln soll durchaus auch einer Kritik unterworfen sein können. Das heißt, man kann sich auch beschweren, wenn man durch staatliches Handeln in seinen Rechten verletzt ist. Und das Entscheidende in dem Kontext ist, dass dann darüber eine unabhängige Einrichtung, ein Gericht entscheidet, das nicht unter dem Kommando der Regierenden steht, sondern das unabhängig ausschließlich dem Recht verpflichtet ist und dass so auch kleine Menschen, kleine Mitbürgerinnen gegen große Einrichtungen sich zu ihrem Recht verhelfen können.
Das ist ja auch die berühmte Stärkung der Zivilgesellschaft, ja, die sich ja CARE in praktisch allen Projekten vornimmt. Ich habe es vorher schon erwähnt, CARE ist sehr stolz darauf, dass wir Partner der Europäischen Union sind, sowohl was die internationalen Partnerschaften, früher die Development-Kooperation, heute sind es die internationalen Partnerschaften. Das heißt, es ist nicht nur eine neue Namensgebung, sondern drückt durchaus auch eine andere Haltung im Zugang aus. Sie haben auch gesagt, wir bieten unsere Werte an. Das heißt noch nicht notwendigerweise, dass sie global überall geteilt werden in dem Ausmaß, auch wie wir uns das wünschen würden.
Leider nicht.
CARE Österreich wiederum ist ein sehr großer Partner der humanitären Hilfe. Das ist ja ein eigener Zweig, auch wenn es viele überlappende Regionen und Bedürfnisse da gibt. Wir sind wirklich froh darüber, dass wir die größten Portionen an echo-humanitärer Hilfe für Syrien über Care Österreich bislang verarbeiten konnten. Und damit werden natürlich auch die Werte, die europäischen Werte und die europäischen Konzepte in gewisser Art und Weise, soweit das möglich ist, mittransportiert. Jetzt ist die Europäische Union, und das wissen viele Menschen leider gar nicht, auch viele meiner globalen Kollegen und Kolleginnen wissen es nicht, die Europäische Union ist der größte Geldgeber, wenn es um internationale Zusammenarbeit und humanitäre Hilfe geht. Ist es bewusst so, dass wir das klein halten und bescheiden auf dem Gebiet sind? Ich bin noch nicht sicher, ob das die europäische Zivilbevölkerung so genau weiß, was für ein großer Player die EU da eigentlich ist. Weil so im Allgemeinen wird doch gesagt, naja, in Afrika lassen wir uns als EU viele Dinge wegschnappen, auch die wirtschaftlich attraktiven Sachen, und wir kommen dann und predigen. Das ist so ein bisschen die langläufige Meinung, die ich natürlich als Vertreterin von CARE auch öfter höre, und wir kommen dann und predigen Good Governance und Menschenrechte. Und was bringt das eigentlich? Was wäre denn da Ihre Antwort drauf?
Zunächst einmal meine allergrößte Wertschätzung für die Zivilgesellschaft und das Engagement von NGOs in vielen Bereichen. Und ich würde sagen, dass unsere Art der Zugänge, partnerschaftlichen Zugänge zu allen möglichen Weltregionen eigentlich ohne die Unterstützung und Hilfeleistung von Einrichtungen, NGOs, zivilgesellschaftliche Organisationen, in welcher Form auch immer, nicht möglich wäre. Das ist für uns auch aus der Warte der Europäischen Union deswegen ganz besonders wichtig, dass wir auch immer diesen Dialog pflegen mit den zivilgesellschaftlichen Einrichtungen. Ich komme gerade jetzt aus einer solchen Veranstaltung, wo im Haus der Europäischen Union gerade ein Zusammentreffen mit Vertreterinnen des Europäischen Instituts für geschlechtliche Gleichbehandlung passiert, wo eben mit Vertreterinnen und Vertretern aus der österreichischen Zivilgesellschaft, Frauenhäusern etc. über die anstehenden Probleme gesprochen wird. Das ist deswegen wichtig, weil die einfach sehr konkrete Erfahrungen haben, sehr konkrete Informationen haben, die sie auf diese Weise zurückspeisen können an europäische Einrichtungen. Und die wiederum können auch Informationen weitergeben, die sie haben, bestimmte Vorhaben, bestimmte Politikbereiche, bestimmte Zielsetzungen, Möglichkeiten, Chancen, aber vielleicht auch Grenzen, was geht und was nicht geht. Und das ist ein ganz wichtiger Dialog, und den versuchen wir, wo immer es geht, aufrechtzuerhalten, weil es zu einem wechselseitigen Vorteil führt. Jetzt zu der konkreten Frage. In der Tat ist es sehr erstaunlich, wenn man sich die Zahlen anschaut, dass die Europäische Union einen Anteil an der Weltbevölkerung von 6% hat, aber was jetzt die humanitäre Hilfe betrifft, ungefähr 47% der weltweiten Ausgaben in dem Bereich bestreitet. Das ist erstaunlich, und das kann man auch durchaus so benennen. Man kann immer mehr geben und man kann immer besser werden in dem Bereich, aber man kann in dem Kontext vielleicht auch sagen, es gibt keine Weltgegend, die mehr gibt als die Europäische Union. Und das ist etwas, was wir durchaus nicht unter Verschluss halten sollen, sondern das ist zu kommunizieren. Das ist eine interessante Information. Das zeigt auch den Zugang Europas zu den Weltgegenden. Und Sie haben das angesprochen, dass jetzt ein bisschen so eine Veränderung auch in dem Zugang passiert, wenn es früher fast so ein bisschen so paternalistische Strukturen gegeben hat. Da sind frühere Kolonialmächte, die den armen, unterentwickelten Ländern jetzt ein bisschen wohlwollend unter die Arme greifen. Das hört sich eigentlich auf. Also man ist sehr viel mehr mittlerweile bestrebt, partnerschaftliche Beziehungen auf Augenhöhe zu entwickeln, wo wechselseitige Interessen artikuliert werden, wo Investitionen in diese Länder geführt werden, eben mit der Zielsetzung, dass da dann auch eine sehr partnerschaftliche und nicht hierarchische langfristige Beziehung daraus hervorgeht. In der Tat, das ist irgendwie so auch die europäische Besonderheit. Europa gibt sehr viel Geld aus in diese partnerschaftlichen Beziehungen, aber nicht nach Gießkannenprinzip. Also Europa sagt nicht, hier hast du das Geld, mach, was du willst, sondern Europa ist einer der Bereiche, die ein bisschen das mit Bedingungen verknüpfen, mit bestimmten Vorgaben. Also es soll gezielt für Reformen, für Investitionen verwendet werden. 35% etwa für Klimaschutz oder 20% für Bildung oder 10% für die digitale Entwicklung. Das wird immer mit auf den Weg gegeben und das ist manchmal auch ein bisschen herausfordernd für die Empfängerländer, weil möglicherweise ihre internen Problemlagen, das nicht primär am Radar gehabt haben. Aber da sieht man auch so etwas wie eine europäische Verantwortung für das Gesamte, die da hineinkommt und wo auch europäische Standards damit auch mitkommen werden. Es gibt andere Player im Weltkontext, die das Geld ohne weitere Bedingungen hergeben und schon zufrieden sind, wenn dadurch nur irgendwelche Abhängigkeiten entstehen, die dann, wenn der Zeitpunkt reif ist, auch geltend gemacht werden.
Da muss man doch auch unterscheiden, wirklich in die, auch für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, also die humanitäre Hilfe, wenn jetzt ein Erdbeben ist, wenn ein Krieg ausbricht. Alles, was schnell kommt, viele Menschen in große lebensbedrohliche Gefahr bringt, das ist die klassische humanitäre Hilfe und die ist auch bei der Europäischen Union schnell und möglichst unbürokratisch. Da geht es einfach um Leben retten in der ersten Phase. Jetzt haben wir aber heute immer mehr Konflikte. Denken wir nur an Syrien. Wir sind im 12. Kriegsjahr. Denken wir an den Jemen, Südsudan. Also Die Anzahl der Konflikte nimmt zu, der chronischen Konflikte und auch der überlappenden Katastrophenauslöser. Das kann eine Dürre sein, die dazukommt. Das kann ein Erdbeben sein, gemischt mit einem Bürgerkrieg. Das heißt, wir haben immer mehr Situationen, wo man sich um gewisse Weltregionen, da kommt dann die Sache, wir gehen nicht mit der Gießkanne vor, das ist auch, glaube ich, gar nicht mehr möglich, dass man sich wirklich konzentriert auf die Regionen, die von besonders vielen Konflikt- bzw. Umweltauslösern bzw. humanitären Fragen gleichzeitig geplagt werden. Ja, also wie zum Beispiel die Region Syrien, Jemen, der Nahe Osten. Da gehört dann die Türkei dazu, wo besonders viele Flüchtlinge sind. Das ist in Afrika, gibt es bestimmte Regionen in Südasien. Es ist unheimlich wichtig und das ist, wo ich mir auch selber manchmal ein bisschen oder große Sorgen mache, dass mit dieser zunehmenden Anzahl an Regionen, wir haben jetzt gerade, wir haben es ja schon kurz erwähnt, die Ukraine wirklich vor der europäischen Grenze, an der europäischen Grenze, ein wuchtiger, massiver Krieg, den viele erstaunlicherweise nicht für möglich gehalten haben. Ich meine, die Anzeichen haben uns alle 14 Jahre lang begleitet. Wie lang wird unser Atem sein? Wird er lang und groß genug sein als Europäische Union, dass wir auf all dies reagieren können, ohne dass wir aber jetzt ganze andere Regionen im Stich lassen müssen? Wie werden wir dem begegnen?
Ja, das ist in der Tat eine Schlüsselfrage. Und auch eine sehr herausfordernde. Wir sind ja bedauerlicherweise nicht in einer Situation, wo wir von Gewissheiten ausgehen können, wo wir nicht wissen, ob der Krieg in der Ukraine in 2-3 Monaten vorbei sein wird oder ob der sich möglicherweise über Jahre hinwegziehen wird. Dieser Krieg hat ganz deutlich erkennbar weltweite Konsequenzen. Das ist nicht eine regionale Auseinandersetzung. Wir sehen das einerseits in den Energiepreisen, die in die Höhe gehen. Wir sehen das in der Inflation, die weltweit in die Höhe geht. Und wir sehen etwas auch, und das ist besonders besorgniserregend, die Ukraine ist auch so etwas wie die Kornkammer der Welt gewesen. Da fallen jetzt Ernten massiv aus. Das heißt, es ist davon auszugehen, dass es eine Knappheit geben wird in vielen Bereichen und das führt zu Hunger. Das führt zu Hunger in vielen Bereichen auf der Welt. Das heißt, auch wenn jetzt das unter Umständen ein bisschen kritisch gesehen wird, dass der Fokus Europas sehr, sehr zentral auf der Ukraine liegt, so ist das einerseits aufgrund der Geografie naheliegend, im wahrsten Sinne des Wortes, aber andererseits ist das natürlich auch mit dem Bestreben verknüpft, dass die globalen Konsequenzen, die mit diesem Krieg verknüpft sind, möglichst gering gehalten werden. Und insofern sind da die Bemühungen auf vielfältigste Weise, die von Europa unternommen werden, diesen Krieg so rasch wie möglich zu beenden, auch mit dem Hintergedanken versehen, dass da unter Umständen Konsequenzen wie die Ernährungssituation nicht so dramatisch wird, wie wir uns das in den schlimmsten Szenarien ausmalen derzeit. Also da sind mehrere Dinge derzeit im Spiel. Klarerweise sollten die anderen Weltgegenden nicht aus dem Fokus geraten. Es gibt ja Konflikte und Kriege an zahlreichen Orten dieser Welt, bedauerlicherweise. Aber es ist, würde ich sagen, vom Ansatz her wird jetzt nicht der Standpunkt vertreten, jetzt wird alles andere eingestellt, sondern es wird versucht, so wie bisher geplant, auch fortzusetzen. Freilich mit dem mit der großen politischen und ökonomischen Aufmerksamkeit in Richtung Ukraine. Was dort derzeit für Schäden angerichtet werden, Zerstörung von ungeahnten Ausmaß, bedeutet natürlich auch, dass da eine besonders intensive Phase des Wiederaufbaus anschließen wird, sobald die kriegerische Auseinandersetzung vorbei sind, das natürlich sehr kostspielig sein wird und wo man auch mit einer weltweiten Unterstützung versuchen sollte, dass das Land möglichst schnell wieder auf die Beine kommt. Was aber aktuell getan werden muss, wird getan. Europa hat sofort seine Arme geöffnet und hat den Menschen, die vor dem Krieg flüchten, zugesichert, ihr könnt zu uns kommen, ihr könnt bei uns wohnen, ihr könnt bei uns arbeiten, ihr könnt bei uns eine ärztliche Versorgung bekommen, ihr könnt bei uns eure Kinder in die Schule geben. Also das ist aus europäischer Sicht fast eine Selbstverständlichkeit gewesen, mit einer sehr, sehr großen Bereitschaft aller Staaten, da mitzumachen. Die entsprechenden rechtlichen Regelungen wurden in Rekordtempo innerhalb von einer Woche bewältigt und aktuell sind, wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, etwa 14 Millionen Menschen in der Ukraine auf der Flucht, davon 8 Millionen innerhalb des Landes aus den Kriegs- und Kampfgebieten heraus und etwa knapp 6 Millionen haben das Land verlassen. Und da haben die Europäerinnen und Europäer, wenn man die Umfragen anschaut, die vor kurzem von Eurobarometer veröffentlicht worden sind, eine außergewöhnlich große Bereitschaft gezeigt, da Hilfe zu leisten. Also da ist eine beeindruckende Solidarisierung mit der Bevölkerung der Ukraine beobachtbar, die aktuell zum Glück noch anhält.
Ja, das ist wirklich großartig. Ich möchte da ganz kurz drauf schon noch näher eingehen, weil es ist ja wirklich, also für mich war es historisch, dass diese berühmte Massenzustromrichtlinie, die ja die Einstimmigkeit voraussetzt, wirklich beschlossen wurde. Das ist ja überhaupt keine Frage, das war wirklich ein großer Schritt, finde ich, auch im europäischen Konzert, dass man das wirklich so schnell gemacht hat und dass man den Menschen jetzt Zugang zu allem, was sie aufgezählt hat, geben kann.
Die Situation ist eine außergewöhnliche und hat insofern auch eine außergewöhnliche Antwort gefunden. Wenn Sie jetzt ansprechen, die, sage ich mal, normale, unter Anführungszeichen, Migrations- oder Flüchtlingspolitik oder Asylpolitik, so ist das um sehr viel facettenreicher versehen. Also das sind zum Teil Fragestellungen, die vielschichtig sind, die sich damit beschäftigen, wie ist unser Verhältnis zu den Herkunftsstaaten einerseits, Wie ist das Verhältnis an der europäischen Grenze? Was soll da getan werden? Und wie ist unser internes Regelwerk innerhalb der Europäischen Union, wenn es darum geht, die Unteilbarkeit der Menschenrechte auch tatsächlich in die Realität zu bringen und tatsächlich auch mit Leben zu erfüllen?
Ein zentraler europäischer Wert.
Ein zentraler europäischer Wert. Und das ist eins der Wesensmerkmale, dass es nicht zwischen wertvolleren und weniger wertvollen Menschen unterschieden wird. Also dazu bekennen wir auch. Die Europäische Union bekennt sich auch uneingeschränkt zum Recht auf Asyl. Das ist der Teil der europäischen Grundrechtecharta. Nebenbei bemerkt, ist das nicht ausdrücklich in der Menschenrechtskonvention enthalten, sondern erstmals in der EU-Grundrechtecharta verankert. Also da ist nicht das Problem, das Recht an sich zu anerkennen, sondern da ist eher die Frage, wie gehen wir damit um? Insbesondere in einem Kontext, wo wir zum Teil unterschiedliche Rechtsordnungen in dem Bereich noch haben. Ich sage jetzt als Stichwort Anerkennungsquote von Asylwerberinnen und Asylwerbern, wo wir unterschiedliche Aufnahmebedingungen haben, wo natürlich Asylwerberinnen und Asylwerber trachten, dorthin zu kommen, wo sie gute Bedingungen vorfinden und wo wir auch unterschiedliche Verfahren haben, die in manchen Staaten sehr effizient geführt werden und in anderen kann sich das auf sehr lange Zeitdauer hinziehen. Der europäische Zugang zu dem Asyl- und Migrationswesen ist noch in relativ junger. Das heißt, das war eine Materie, die klassisch in der mitgliedstaatlichen Souveränität tief verankert ist und wo Mitgliedstaaten relativ ungern eine Öffnung in dem Bereich gemacht haben. Und Europa hat jetzt in den vergangenen Jahren einfach versucht, so etwas wie Mindeststandards einzuziehen, ohne dass das Verfahren vereinheitlicht worden
wäre. Aber das wäre das Ziel der Europäischen Union?
Ich würde nicht sagen, dass das Ziel ist, aber es bewegt sich in diese Richtung. Es gibt Bereiche, die einfach besser von den Mitgliedstaaten entschieden werden können. Ich sagte als Stichwort Integrationsarbeit, also wie dann ankommende Menschen in die Gesellschaft integriert werden, wie man versucht, sprachliche Fertigkeiten heranzubilden, wie man mit bisherigen Erlebnissen umgeht, Traumata in dem Herkunftsland. Also Asylwerberinnen und Asylwerber kommen ja deshalb zu uns, weil sie in dem Staat, in dem sie bisher waren, verfolgt worden sind, entweder von staatlichen Einrichtungen oder von Mitbürgerinnen und Mitbürgern und vom Staat keinen Schutz bekommen haben.
Also lebensbedrohliche Situationen.
Ja. Mhm. Also in dem Integrationsbereich sind sicherlich die Mitgliedstaaten besser platziert zu prüfen, was brauchen wir, was haben wir, in welchen Bereichen können wir bestmöglich eine Integration gewährleisten. Das ist ein Marathon immer, Integration, insbesondere aus ganz anderen kulturellen Zusammenhängen, wo zum Teil Menschen geringe Ausbildungssituationen vorfinden, zum Teil auch Analphabeten sind etc. Das ist eine zentrale Herausforderung, die natürlich große Anstrengungen erfordert. Und dann gibt es Bereiche, wo man denkt, an sich sollte da sehr ähnliches Recht gelten, sage ich Stichwort Aufnahmebedingungen, weil wenn die einigermaßen angeglichen sind, dann fällt eins der Kritikpunkte weg, dass es so etwas wie eine sekundäre Migration gibt, dass man zwar penibel regelt, wer ist zuständig wofür, aber dass dann die Menschen selbst sich weiter bewegen dorthin, wo sie für sich selbst die positivste Beurteilung vorfinden. Und dann gibt's einen Bereich, der aktuell noch sehr nahe an einer Lotterie ist. Das sind die Anerkennungsquoten. Mhm. Also wenn zum Beispiel Menschen aus Afghanistan in einem Mitgliedstaat eine Anerkennungsquote von 90% haben, das heißt 90% der Menschen, die Asyl beantragen, erhalten auch zumindest internationalen Schutz. Und in einem anderen Mitgliedstaat dieser Prozentsatz bei 5% liegt.
Dann ist klar, wo man hingeht.
Dann ist nicht nur klar, wo man hingeht, sondern dann ist auch klar, dass da nicht ernstzunehmende rechtliche Grundlage besteht, weil zwei vergleichbare Situationen, die mit einem so unvergleichbaren Ergebnis konfrontiert sind, ist eher nicht Qualitätsmerkmal einer Rechtsordnung. Und da wäre dann natürlich schon die Frage, ob es nicht einen Schritt benötigt, der da eine stärkere Vereinheitlichung hervorruft, eben um diese lotterieartige Situation mit den Incentives und also mit den Anreizen, die in manchen Ländern bestehen und den möglicherweise auch gar nicht ungewollten niedrigen Anerkennungsquoten in anderen Ländern mit dem nicht ausdrücklich erklärten Wunsch, aber vielleicht doch mit der klammheimlichen Hoffnung, dass sich die Menschen dann weiter bewegen werden, verknüpft ist. Und das ist eigentlich ein nicht optimaler Zugang, der mittelfristig sicherlich geändert werden soll. Und das ist sicherlich eine Aufgabe, die die Europäische Union noch vor sich hat. Ein schwieriger Bereich, ein Bereich, der viel an Überzeugungsarbeit noch erfordert, wo wir gedacht haben, dass im Jahr 2015 ein guter Zeitpunkt war, weil die Not groß war und der Druck auch groß war. Dann hat der Druck in den darauffolgenden Jahren etwas nachgelassen und dann war erstaunlicherweise und bedauerlicherweise der Reformwille auch geringer, weil man gesagt hat, warum sollten wir jetzt etwas ändern, die Problematik ist jetzt gar nicht mehr so groß.
Ja, als Laie von außen denkt man sich ja manchmal ein bisschen, dass Länder, wie die halt eine EU-Außengrenze haben, teilweise ein kleines bisschen alleingelassen werden. Und jetzt sind sie halt, Länder wie Italien und Spanien sind jetzt gerade nicht so im Fokus. Aber selbst bei den Vertriebenen aus der Ukraine wird jetzt diskutiert, die haben ja an sich die Freiheit, sich in Europa völlig frei zu bewegen. Das hat man sonst als Asylsuchender nicht. Aber selbst da entsteht jetzt schon die Debatte nach 3, 3,5 Monaten, dass möglicherweise nicht diese großen Konzentrationen, wie wir sie jetzt zum Beispiel in Polen sehen, etwas ist, was dauerhaft so bleiben kann. Also selbst in diesen Fällen.
Ganz zu Recht. Und diese Solidaritätsdiskussion ist eben eine wichtige. Es soll ein gemeinsames Gebilde, wie es die Europäische Union ist, grundsätzlich auf Solidarität aufgebaut sein. Das heißt, es soll nicht die Geografie ausschlaggebend dafür sein, ob jetzt ein Land besonders belastet ist oder wenig belastet ist. Und man soll sich da nicht vielleicht zu früh freuen, wenn man in dem Stadium A wenig Bereitschaft für solidarisches Handeln zeigt, weil es kann einen Moment im Zeitpunkt B geben, wo sich das verkehrt. Und das erleben wir aktuell ja gerade sehr eindrücklich, dass Staaten, die sehr, sehr zurückhaltend waren in der Aufnahme und Verteilung von flüchtenden Menschen, die in Italien, Griechenland, Spanien, Malta, wo auch immer angekommen sind, und die stehen jetzt aber in erster Linie zum Teil von den Menschen, die vor dem Krieg in der Ukraine flüchten. Und da erleben sie jetzt hautnah, wie nicht besonders schön es ist, wenn man da nicht solidarische Unterstützung
erfährt. Genau, fordern jetzt diese Unterstützung schon lautstark auch von Italien und Spanien.
Das betrachte ich durchaus als europäischen Lernprozess, der vielleicht heilsam ist.
Ja. Wir reden im Zusammenhang mit der Migration, mit den Flüchtlingen, mit Menschen, die zu uns kommen, mit Vertriebenen, sehr viel, alle miteinander, sehr viel von Belastung, von Integration, was alles getan werden muss. Was man allerdings sehr wenig hört, ist, dass das ja auch gerade für einen Kontinent wie Europa, der ja eher alternd ist, eher eine nicht zunehmende Bevölkerung hat, wo viele Arbeitskräfte gebraucht werden, wo es wirklich große Verschiebungen zwischen den Generationen gibt, dass das ja auch eine totale Chance ist für uns. Warum wird darüber eigentlich kaum gesprochen, weder politisch noch auf der europäischen Ebene?
Es ist manchmal unangenehm, Wahrheiten auszusprechen und die schrumpfende Bevölkerung ist eine dieser Wahrheiten. Das heißt, das ist ja meist nicht nur bloß eine abstrakte Zahl, sondern meist mit Konsequenzen verknüpft. Wir sehen das möglicherweise am allerdeutlichsten aktuell im Pflegebereich. Also da ist unsere Form der Lebensqualität, unsere alternde Gesellschaft vor neuen Herausforderungen da. Es werden relativ mehr ältere Menschen da sein als jüngere. Die Älteren nehmen zu, die Jüngeren nehmen tendenziell ab. Das heißt, dass das Gesundheitssystem und dass das Pflegesystem vor einer Lücke besteht, dass sehr viele Arbeitskräfte benötigt werden, die einfach nicht bei einer Abschottungspolitik besetzt werden können. Und das ist ein Prozess, den wir aktuell auch sehr dynamisch sehen. In vielen Staaten zur gleichen Zeit passiert der. Auch in Österreich wurde erst in dieser Woche ein sehr umfängliches Paket zur Pflege vorgeschlagen, das nicht nur den Beruf selbst attraktiver gestaltet, mit mehr finanzieller Vergütung, mit mehr Möglichkeiten zur Freizeit, zur Aus- und Fortbildung etc., aber auch, dass Arbeitskräfte aus Drittstaaten gewonnen werden mögen mit der sogenannten Rot-Weiß-Rot-Karte, die automatisch einerseits eine Aufenthaltsberechtigung verbrieft, auch eine Arbeitserlaubnis. Und da ist ganz offenkundig jetzt, dass da eine Erkenntnis auch da ist, dass es einfach Sinn macht, dass wir da auch auf die Vorteile der Migration hinweisen, dass es nicht nur Migration unter dem Stichwort irreguläre oder wie in manchen Kontexten gerne gesagt wird, illegale Migration ein Aspekt ist, sondern es sollte durchaus auch eine legale Migration ermöglicht werden, weil es unserem eigenen, ureigenen Interesse entspricht und weil, wenn es legale Migration gibt, damit auch der Druck für irreguläre Migrationen etwas abnimmt. Das hat immer wieder den politischen Ausspruch gegeben. Wir sollen uns selbst aussuchen, wer zu uns kommt und nicht die Schlepper. Und das ist so etwas wie eine Anwendung dieses Gedankens, dass man da ein bisschen auch das Geschäft der Schlepper dadurch beeinträchtigen kann, wenn man eine Öffnung im Bereich der legalen Migration macht. Ganz wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass man diese Diskussion mit Sehenden, mit offenen Augen führt. Es werden auch immer wieder Unternehmen vorstellig, die sagen, es wurde jetzt lange Zeit ein Signal ausgeströmt, dass grundsätzlich eher wenig Migration in ein bestimmtes Land möglich sein soll. Wir brauchen dringend Fachkräfte, wir brauchen dringend Leute, die qualifiziert sind, aber die kommen jetzt nicht zu uns, weil sie mit dieser Negativ-Message eher abgestreckt werden.
Genau das meine ich. Wir müssen ja auch attraktiv sein, ja, dass die Rot-Weiß-Rot-Karte attraktiv ist. Ja. Die Pflege, dass die an ihre Grenzen kommt, haben wir im europäischen Kontext schon gesehen, ja, in der Pandemie. Da braucht man noch gar nicht von außereuropäischer, ja, Migration sprechen. Und gerade wenn ich an Themen denke wie Digitalisierung, wie auch was wir für den Klimaschutz, Klimawandel alles vorhaben, da könnte es ja von großem Vorteil sein, wenn Menschen aus anderen Regionen dieser Welt, die schon ganz anders von diesen Auswirkungen betroffen sind, die durchaus auch eine Ausbildung mitbringen, ihre Kenntnisse hier einbringen könnten. Und also ich würde das wirklich, ich weiß schon, es ist nicht, und da, das habe ich ein bisschen auch gemeint mit dem politischen Geplänkel, ich weiß schon, es ist nicht immer populär, ist, wie Sie sagen, unangenehmen Wahrheiten ins Gesicht zu schauen, aber wir sollten die Konnotation, die mit Migration und Flucht verbunden ist, auch in eine andere Richtung ganz bewusst treiben. Und jetzt ist gerade die Gastronomie und die Pflege sehr, sehr groß im Gespräch, aber es geht durchaus in sehr qualifizierte Bereiche hinein. Und ich glaube, dass wir als Staat in der Europäischen Union und auch, dass die Europäische Union damit gewinnen könnte und nicht nur verlieren, wie es also langläufig auch von vielen politisch Verantwortlichen, weil es halt gerade opportun ist, so dargestellt wird. Und das ist eigentlich eine Tragik für die qualifizierten Leute, die auf der Flucht oder Migration oder aus welchem Grund immer in die Europäische Union kommen, dass sie von vornherein schon einen schlechten Startvorteil haben, selbst wenn sie fähig in der Lage und willens sind, maßgeblich beizutragen. Also man fokussiert sich da meiner Meinung nach auf Dinge, die uns weder als Staatengemeinschaft noch als Nationalstaaten mittelfristig sehr gut tun werden und die natürlich, auch wenn die letzten Wahlen das Gott sei Dank nicht gezeigt haben, aber die natürlich politische Strömungen befeuert, die wir uns alle nicht wünschen oder die Mehrheit von uns nicht wünscht.
Ja, ich kann dem nur zustimmen, dass Migration eben ein sehr umfängliches, facettenreiches Thema ist, das sehr viele Aspekte hat und dass das ein Bereich ist, der einerseits deutlich größer ist, als das ein Mitgliedstaat für sich allein bewältigen könnte oder zufriedenstellend lösen könnte und der natürlich einerseits sehr viel an Herausforderungen mit sich bringt, aber natürlich auch an Chancen und an Möglichkeiten. Und das in ein ausgewogenes Handeln zu bringen, ist im Wesentlichen eines der wichtigsten Aufgaben, vor der wir in absehbarer Zeit stehen. Eine kleine Kritik ist an diesem Zugang auch erkennbar, dass man natürlich dann auch besonders talentierte Menschen abzieht aus anderen Regionen, die möglicherweise ihre Arbeitskraft besser auch vor Ort eingesetzt haben oder hätten. Und da kann man eigentlich nur nachdenklich nickend zustimmen, verbunden mit der Hoffnung, dass das vielleicht auch gelingen mag, dass das eine, sage ich mal, episodenhafte Situation ist, wo Menschen zu uns kommen, hier auch eine gute Aus- und Fortbildung erleben und dann aber irgendwann im Laufe ihres weiteren Berufslebens in die Gegend ihrer Herkunft zurückkehren und dann das erworbene Wissen und die erworbenen Fähigkeiten ihrem Herkunftsland zur Verfügung stellen. Und das kann durchaus auch mit politischen Anreizen verknüpft werden, weil das wäre dann auf diese Weise betrachtet eine Win-Win-Situation.
Absolut. Und Sie sprechen ja das Phänomen des Brain Drain an. Ja. Das ist aber vorwiegend in den Regionen zu beobachten, wo die Herkunftsländer wirklich ihren eigenen Bürgern und Bürgerinnen keine Chance geben. Und wenn wir jetzt auch von uns selber ausgehen, auch in Ihrer Biografie gibt es interessante Auslandsjahre und Aufenthalte. Die gibt es auch in meiner Biografie. Wir beanspruchen das für uns als Weltenbürger ganz selbstverständlich. Und ich denke mir, dass das auch in vielen, wir wissen das bekehrt, dass in vielen anderen Regionen, wo Menschen durchaus auch vertrieben wurden aus ihrem Land, wenn die woanders erfolgreich werden können, nicht alle, aber viele verlieren nie ganz zu ihrem Herkunftsland die Beziehung. Und sie würden wirklich staunen in unseren eigenen Reihen. Unsere Kolleginnen und Kollegen, selbst hier in Österreich, haben wir Menschen, die als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, dann eine sehr gute Ausbildung gemacht haben und sich dann genau für diese Themen beruflich einsetzen, um ihren eigenen Ländern wieder zu helfen. Und das ist etwas, das sie bei CARE wirklich häufig finden. Wir haben Ärzte, wir haben Anwälte der unterschiedlichsten Herkunftsländer, die teilweise als Kinder in einem Flüchtlingslager von CARE betreut wurden und dann wieder ihre Arbeit bei einer großen globalen Organisation aufgenommen haben. Ja, zum
also
Abschluss.
Kann ich ganz vielleicht nur ganz kurz einhaken, dem kann ich sehr, sehr beipflichten. Und in Wirklichkeit ist das, würde ich sagen, eins unserer wesentlichsten Merkmale im Bereich der Europäischen Union, dass wir versuchen, insbesondere bei den jungen Menschen, ob das jetzt Studentinnen sind, ob das jetzt Lehrlinge sind, dass die auch dass da nicht nur Sie und ich die Gelegenheit haben, auch eine gewisse Zeit woanders zu sein, sondern dass das zum Normalzustand im Laufe einer persönlichen Entwicklung ist, dass man ein bisschen auch Erfahrungen woanders sammelt. Das ist immens wichtig für jeden und jede Einzelne aus mehreren Gründen. Ein Grund ist, es ist immer sehr interessant zu beobachten, wie mit gleichen oder ähnlichen Problemstellungen andere umgehen. Manche gehen damit weniger gut um, manche ähnlich und manche vielleicht ein bisschen besser sogar. Das heißt, da kann man immer auch ein bisschen sich etwas abschauen, wenn was gut ist. Und dann ist, sobald man auch die Sicherheiten der eigenen Komfortzone, die ja meistens im eigenen Land ist, verlässt, merkt man plötzlich auch bestimmte Mechanismen, die es heilsam macht, ein bisschen auch in sich in andere Personen hineinzuversetzen, die ihr Herkunftsland verlassen. Man ist plötzlich auf Hilfe angewiesen. Man ist plötzlich darauf angewiesen, dass Leute einem nicht den Rücken zudrehen, wenn man sie anspricht, sondern mit offenem Gesicht entgegenkommen.
Auch wenn man nicht perfekt die Landessprache spricht. Wir beide arbeiten sehr viel in anderen, nicht in unserer Muttersprache. Da weiß man, ich habe in Brasilien studiert. Ja. Ja. Also wenn man mir da so begegnet wäre, wie teilweise wir das machen, da hätte ich keinen Auftrag gehabt in den 2 Jahren dort und ich konnte alles andere als perfekt Portugiesisch zu der Zeit. Ja.
Genau, und wenn man das selbst einmal erlebt hat, dann weiß man auch, wie man sich selbst verhält, wenn einen selbst einmal jemand
Hilfe bittet. Das heißt, die Abschottung ist eigentlich keine so wahnsinnig tolle Idee, weder für die eigene Entwicklung noch für die Entwicklung als Staat oder auch als Staatengemeinschaft. Zum Abschluss würde ich Sie gerne, ich würde so gerne positiv enden, aber ich muss Sie das fragen. Der Green Deal, da wird ja wahnsinnig viel drüber diskutiert, wurde zumindest vor dem Krieg drüber sehr viel diskutiert, ist ein großes Anliegen und ein zu Recht großes Anliegen in sämtlichen Entwicklungsprojekten. Selbst in der humanitären Hilfe wird es immer wichtiger, dass man das möglichst wenig disruptiv für die meist eh schon sehr angegriffene Umwelt durchführt. Ist er gefährdet jetzt durch die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, in denen sich Europa befindet, oder wird das, glauben Sie, wird das stattfinden, so oder so?
Also ich sage das jetzt einmal prognostisch, und das Schwierige von Prognosen ist immer, dass sie sich mit der Zukunft beschäftigen. Und aktuell sind die Prognosen ganz besonders schwierig, weil sie sich mit einer Zukunft beschäftigen, die gerade stark in Veränderung begriffen ist. Also wir sehen, dass da Positionen weltweit gerade geändert werden, auf eine Weise, wie wir sie vor kurzem nicht für möglich gehalten haben. Und das ist im Wesentlichen die Konsequenz des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs Russlands in der Ukraine. Es gibt da eine Position, die sagen, jetzt haben wir für solche Spassetteln wie Green Deal nicht Zeit und auch nicht das Geld und auch nicht die Aufmerksamkeit, und das legen wir jetzt ein paar Jahre aufs Eis, und vielleicht, wenn dann die Sonne wieder am Himmel aufgeht und ungetrübt ist, werden wir uns dem wieder zuwenden können. Das Blöde ist nur, dass dem Klima das ziemlich egal ist. Und das Klima hat derzeit eine Entwicklung, die wir eigentlich nicht länger verkennen dürfen. Wir müssen davon ausgehen, dass die Erderhitzung in den nächsten 20 Jahren um 1,5 Grad steigen wird, dass sie bis Mitte des Jahrhunderts wahrscheinlich um 2 Grad gestiegen sein wird. Das macht einen erheblichen Druck auf die Trinkwasserreserven, auf die Lebensmittelsicherheit. Es werden bis zum Jahr 2050 etwa 200 Millionen eine humanitäre Hilfe benötigen, weil sie eben auf den ökologischen Auswirkungen der Erderhitzung ihre Lebensgrundlagen verlieren. Klimastress wird viele schutzbedürftige Gruppen in Gefahr bringen
und die Migration, und zu vertreiben
und Migration führen. All das sind jetzt, sage ich mal, unabänderliche Konsequenzen, würden wir jetzt dann dem ein weniger Beachtung schenken. Das heißt, mein Glaube und auch mein Wunsch, beides miteinander kombiniert, ist, dass die aktuelle Krise gerade zum Gegenteil führt. Dass wir jetzt eigentlich unsere Abhängigkeit von fossilen Energieträgern sehr, sehr deutlich vor Augen geführt bekommen. Das ist nicht angenehm, von Diktatoren abhängig zu sein und von deren Wohlwollen und mittelbar täglich eine große Rechnung in Gegenden zu überweisen, Zahlungen zu überweisen, die dann für kriegerische Handlungsformen verwendet werden, sondern dass eher derzeit die gegenteilige Entwicklung beobachtbar ist, raus aus diesen fossilen Energieträgern, rein in erneuerbare Energien, rein in Formen, die Nachhaltigkeit mit sich bringen und die, würde ich sagen, sogar dazu führen können, dass die Zielsetzungen, die wir als Europäische Union für Klimaneutralität bis zum Jahr 2050 nicht nur nicht erreicht werden, sondern möglicherweise schon vorher erreicht werden können. Also meine Hoffnung und mein fester Glaube ist, dass die aktuelle Erfahrung nicht zur Verlangsamung, sondern sogar zur Beschleunigung der Bemühungen, Klimaneutralität zu erreichen und einen schonenderen Umgang mit unserer Welt zu erlangen führt.
Das war ein schönes Schlusswort. Dann lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, CARE und die Europäische Union gemeinsam in Partnerschaft, dass unsere Zivilbevölkerung gut Bescheid weiß, was wir vorhaben, und sich auch möglichst daran beteiligt, weil das ist aus der Sicht von CARE unheimlich wichtig, dass die Menschen nicht nur hier bei uns, die Spenden dazu beitragen, sondern auch die Menschen, mit denen wir an neuen Visionen und Zielen und Projekten arbeiten, vollkommen davon überzeugt ist, dass das ist, was sie tun möchten und was sie auch brauchen. Ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie sich Zeit genommen haben.
Sehr gerne, es war mir eine große Freude.
Mir auch. Vielen Dank.